In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Erin über ein Weinmanagement-SaaS-Startup, was er aufbaut, eine Plattform, über die man seinen Wein koordinieren kann, wenn man ein Hotel ist oder ein Hospitality-Unternehmen. Was genau das bedeutet, wie das in Zukunft weiter ausgebaut wird, wie er auf das Thema Wein gekommen ist, alles das in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Erin Gömleksitz hier und du hast ProLink gegründet, zusammen mit dem Tommy Hacke. Und das ist eine Wein-Management-Plattform. Erzähl mal, was eine Wein-Management-Plattform ist.
Sehr gerne. Erstmal danke, Luis, für die Einladung. Freue mich, hier dabei zu sein. Genau, mein Name ist Erin Gömleksitz, bin Gründer und Geschäftsführer von ProLink. Ja, was ist ProLink? Also ProLink ist das Betriebssystem für Weine und bietet der Hotellerie und Gastronomie eine Weinmanagement-Plattform an, die automatisch den Bestand an verkauften Wein aktualisiert, gleichzeitig den Status quo der Verkaufserlöse ermittelt und damit einhergehend auch die Gewinnoptimierung der einzelnen Weinpositionen vornimmt. Genau. Problem heute bei unserer Zielgruppe von Sommeliers, F&B-Managern, Geschäftsführern ist, dass für solch häufig anfallenden Themen in ihrem Business keine automatisierte Lösung existiert. Stand heute wird das ganz banal über Excel-Tabellen gewuppt. So, und das heißt, da gehen sie entweder alle 2 Tage, alle 3 Tage oder einmal die Woche oder alle 2 Wochen im B-Weekly gehen sie dann in ihren Weinkeller und zählen dann den Warenbestand und dann sehen sie, hups, okay, da haben wir ja doch nicht so viele verkauft, wie wir uns das so vorgestellt haben und so weiter und so fort. Aber genau, da greifen wir ein, ja, und automatisieren den Teil des Prozesses vollständig mit unserer B2B-SaaS-Lösung.
Genau. Und was unterscheidet euch jetzt? Also, weil in meiner Vorstellung, in meiner Welt, ich finde das absurd. Ich weiß, dass das passiert, dass Leute Bestand zählen. Aber ich finde das so absurd, dass quasi manchmal kein Warenwirtschaftssystem mitläuft und Leute einfach dann da Zeug stehen haben, was sie dann verkaufen und irgendwann zählen sie dann nochmal. Aber es gibt ja quasi klassische Verkaufssoftware für Hotels, wo dann auch erfasst ist im Sinne von, wie viele Kästen Bier sind jetzt noch im Bestand, wie viele, die unterschiedlichen Produkte, die es halt gibt. Also jetzt ein klassisches Restaurant hat ja vermutlich ein Warenwirtschaftssystem implementiert, was quasi sicherstellt, dass im Lager genügend da ist. Oder ist das eine Fehleinschätzung von mir?
Nee, das ist schon zum Teil richtig. Das Problem dabei ist aber nur, dass du ein Warenwirtschaftssystem für alles hast. Ja, da sind nicht nur Getränke drin, klar kannst du es dann hinterher auch clustern, aber es datet sich auch nicht automatisiert ab. Ja? Da gibt es dann auch nicht irgendwo immer Schnittstellen zu irgendwelchen Kassensystemen. Mittlerweile haben gewisse Kassensysteme auch Warenwirtschaftssysteme für Getränke und so weiter und so fort, aber nicht in der Art und Weise, wie wir das treiben, machen und tun. Ja? Also das ist schon etwas, auch bei den Kassen, ja? Auch wenn du das da natürlich clustern kannst, hast du natürlich nicht so eine gute Ansicht und eine Perspektive auf die Daten und auch im Hinblick auf die Planbarkeit, wie wir das unseren Kunden anbieten, basierend von, du kannst unterschiedliche Listen bauen, du siehst, wie hoch seine Kapitalgebundenheit an Weinen, die aus Rheinhessen kommen oder an den Wein von Klaus-Peter Keller, wie viele Weine habe ich noch davon übrig, was habe ich da investiert, wo muss ich da nochmal preislich ran und so weiter. Deswegen, also wir sagen auch immer selbst, das hatten wir auch im Hospitality Summit diesen Jahres ganz groß aufgehangen, don't call it Warenwirtschaftssystem. Ja? Also es hat schon seinen Grund, warum wir gesagt haben, ja, wir sind so das Betriebssystem. Ja? Also das ist so an dieser Vision, halten wir fest, so, wir sind das Operating System, also so das Gateway der Bits und Bytes für Weine, ne? Mit einer globalen angedockten Datenbank, die wir selber aufgezogen haben. Also du musst nicht bei uns noch mehr anfangen, irgendwie zu sagen, okay, Beispiel, ich lege jetzt hier einen Wein an von Weingut Keller, ja, und das ist der Wein von der Pfalz, Weinname, und das ist die Rebsorte Riesling, Jahrgang 21, Flaschengröße, EKVK, that's it, ja, und dann ist der Wein angelegt. So, und der Nächste, der diesen Wein anlegt, der muss den nicht nochmal neu definieren. Der partizipiert von den Daten. Mhm. Ne? Die Datenhoheit haben wir. Wir überwachen das auch, sei es maschinell und auch personell. Mhm. Ja, wir gucken da auch, dass da kein Quatsch steht. Mhm. Aber genau aus dieser Thematik heraus sagen wir, ja, es ist nicht nur klassisch Stockmanagement, Warenwirtschaft, sondern wir gehen mit, also an dem Thema mit einem ganz anderen Anspruch ran. Ja? Sei es, weil wir haben diverse Probleme erkannt, auch in der Vergangenheit bei unseren Kunden. Die hatten keine sauberen Daten, die hatten doppelte Einträge. Ne? Also da machen wir Validierungsüberprüfungen. Ne? Hast du schon diesen Wein, hast du den noch nicht, in unterschiedlichen Flaschengrößen und so weiter und so fort. Genau, du musst dann da auch nicht mal mehr anfangen bei Adam und Eva, ständig da irgendwelche Weine dann da einzutragen oder zu kopieren. Nein, das ist alles dann schon bei uns im System und du brauchst sie nur noch anklicken und dann hast du sie bei dir in deinem Stock.
Kurze Werbeunterbrechung, um den Sponsor der heutigen Episode vorzustellen, Dealfront. Es kann manchmal herausfordernd sein, die richtigen Entscheider zu erreichen. Dieses Problem löst Dealfront. Das Tool hilft dir, die passenden Leads zu finden und Deals abzuschließen und das alles auf einer einzigen Plattform. Mehr als 10.000 Unternehmen, darunter Amazon, die Telekom, Hertz, Siemens, Bubble und die Deutsche Bahn nutzen Dealfront, um neue Kunden zu finden und ihre Verkaufsabschlüsse zu steigern. Die Plattform liefert umfassende Firmeninformationen, erkennt Kaufabsichten und leitet Website-Besucher als Leads direkt an dein CRM-System weiter. Die nahtlos zusammenarbeitenden Tools helfen dabei, gezielt die Entscheider in dein Zielunternehmen zu erreichen, Website-Besucher in potenzielle Kunden zu verwandeln und Firmen zur passenden Zeit anzusprechen. Schau noch heute auf dealfront.com für eine kostenlose Demo vorbei. Werbung Ende.
Genau. Und quasi euer USP oder das, was ihr besser machen wollt, ist quasi, dass es über klassisch ich weiß, wie viele Weine ich gerade im Lager liegen habe, hinaus quasi mehr Informationen noch zu der einzelnen Flasche Wein gibt, vielleicht Empfehlungen, welche Weine vielleicht sich auch noch im Sortiment irgendwie gut machen würden, wenn ein bestimmter Wein gut ankommt, was vergleichbare Weine sind, die man vielleicht auch mal auf der Karte probiert. Also quasi so diese Richtung. Ich empfehle meinem Kunden automatisch über eine Software, welche Weine eine gute Entscheidung sind.
Dann nimmst du, genau, also das sind so Themen, die stehen auch so bei uns auf der Agenda. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, Luis, denn wir wissen datengetrieben, was ja unsere Kunden an Weinen verkaufen. So. Wir machen aber mit den Daten nichts. Diese Daten gehören unseren Kunden. Was wir uns aber vorstellen können, ist für unsere Kunden, dass sie mehr Umsatz generieren, ist, hey, du verkaufst viel glasweise Rioja-Weine. Die kosten im EK 8 Euro gibst du dafür aus. Hier ist ein Weinhändler XY, der verkauft auch Rioja. Und das ist dieselbe Stilistik, die du verkaufst. Die verkauft er für 6,90. Ne? Und dann kriegst du das angeboten und kannst dann halt zusagen oder auch absagen zu dem Offer, dass man das dann auch so spielen kann und so dann auch anbieten kannst. Und weil wir ja wissen, dass du viel Rioja-Weine verkaufst, dann auch damit gepaart, auch zu sagen, okay, wenn ich viel Spanien verkaufe, let's try mit Piemont, solchen, also Nebbiolo-Weine, werden ja auch gerne getrunken und so weiter und so fort. Also diese ganzen Themen, die können wir alle sehr, sehr gut spielen. Aber immer mit dem Hinblick, den Kunden zu mehr Umsatz zu verhelfen. Weil die Datenhoheit liegt bei denen. Genau. Also das ist so das Thema, was wir auch in Zukunft angehen wollen. Und deswegen haben wir auch ein großes Interesse, das Thema Data Science anzugehen. Also basierend auf den Daten neue Geschäftsmodelle und auch Use Cases aufzubauen, worauf wir dahingehend dann auch den Kunden dann Mehrwert bieten können. Und klar, heute schaut das alles sehr shiny aus. Ich habe tolle Graphen und ich sehe, hey, super, das ist die Rebsorte, die ich gut verkaufe. Das ist das Land, was ich sehr gut verkaufe. Das können wir alles runterdrillen. Ne? Aber nichtsdestotrotz sollte das zu einem Vorteil bringen, nicht nur rein von der Optik und die, ey, super, ich habe eine schöne Übersicht, sondern auch rein vom Thema, ich kann jetzt was damit richtig anfangen, ne? Was ich davor jetzt so gar nicht richtig wusste. Weil häufig ist es so, wenn ich alleine Wein einkaufe, dann kaufe ich das aus meinem Interesse und entsprechend meinem Klientel ein. Aber jetzt kommt da eine Maschine und hilft mir dabei, dass ich hier mehr Umsatz bekomme. Genau. Genau, also das ist definitiv ein Case bei uns.
Ja, ich denke da so ein bisschen gerade an einen Hotelkunden, den ich habe, wo ich im Vorgespräch schon erzählt habe, für den war es ein leichtes, eine Entscheidung zu treffen für, ja, wir brauchen eine Webseite, weil der 12.000 Euro im Monat an Booking.com bezahlt. Wo ich mich aber erinnere, was echt ein Thema war, ich hatte halt gemeint, Ivan, dann richten wir dir noch Google Workspace ein. Und dann hat er gemeint, ja, E-Mail-Adresse, ich brauche doch jetzt keine E-Mail-Adresse. Also da war er dann erstmal sehr knausrig. Wo ich aber irgendwie glaube, das ist bestimmt nicht nur jetzt bei dem Hotel so, sondern bei vielen Hotels oder generell bestimmt bei vielen Unternehmen so, dass das schon auch sehr genau aufs Geld geschaut wird und sich überlegt wird, brauche ich das wirklich oder tut es im Zweifelsfall eine einfache Excel-Liste. Ist das bei euch quasi so, dass das dein starkes Argument ist dann am Ende, dass du sagst, ey, guck mal, wir können nachweislich sagen, Umsätze gehen hoch, sobald ihr bessere Weine quasi anbietet, beziehungsweise vielleicht ist die Gewinnmarge auch größer, wenn wir eine Alternative irgendwie im Sortiment anbieten können, wo derselbe Wein zur selben Qualität vielleicht ein bisschen günstiger eingekauft werden kann.
Ja, also es sind so zwei Dimensionen. Also zum einen ist es so, wenn du halt so eine statische Liste hast, ja, oder irgendein System, was du ständig selbst updaten musst, dann brauchst du ja immer noch eine menschliche Komponente dazwischen, die das dann auch tut. Ja. So, und das kannst du ja aus deinem, ich sag mal, aus deiner Payroll auch rausnehmen, diese Arbeitszeit, und da für andere Themen dann auch investieren, wo wir sagen, hey, investier lieber in Customer Focus, ja, in Kundenzufriedenheit. Mhm. Die Gäste sollen wiederkommen, du sollst wiederkehrende Kundschaft haben. Und wie kriegst du das hin? Mhm. Wenn du gut ausgebildetes Personal hast, weil grundsätzlich ist das Thema im Gastgewerbe, große digitale Kompetenz herrscht da nicht. Mhm. Ja? Also das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber auf den Ausbildungsplänen ist jetzt nicht groß irgendwie IT oder Digitalisierung auf der Agenda. Nein, das ist Arbeiten am Gast und so weiter und so fort. Das ist natürlich Weinkunde, das ist Service und so weiter. Das ist alles super wichtig. Aber die Digitalisierung hängt da so ein bisschen hinterher. So, und unser Werteversprechen in diesem Kontext ist jetzt nicht nur, dass wir sagen, hey, du hast jetzt hier eine coole Lösung und wir verhelfen dir natürlich zu mehr Umsatz. Natürlich tun wir das, weil wir, also wir haben die Information, also die ganzen Informationen one place available, aber gleichzeitig, weil wir ja Backoffice-seitig die ganzen Daten automatisiert aktualisieren, ist dafür keine Menschenkraft mehr so richtig notwendig. So, eigentlich müsste dich dann nur noch dann fragen, hey, stopp mal, ich habe hier ein System, das dockt sich an meine Kasse oder an ein anderes System, XY. Also wir nennen das auch immer so ein bisschen, ich brauche ein außenstehendes Triggersystem. Egal wie dieses System heißt, ich muss nur wissen, geht hier was runter oder hoch an Beständen. So. Und wenn ich das andocken kann über eine Schnittstelle, über einen Report und wir uns das rausziehen und wir das dann matchen und das dann und somit dann den Status Quo ermitteln, dann brauchst du dafür keine Mitarbeiter mehr, die das dann noch händisch tun müssen. Weil du gehst dann nur noch da rein und sagst, okay, cool, das ist mein Umsatz und stopp mal, warum haben wir jetzt hier gerade einen Schiefstand? Das und es soll dich unterstützen. Wir rationalisieren hier keine Mitarbeiter, wir rationalisieren nicht den Sommelier, um Gottes Willen. Nein, die liegen mir sogar sehr, sehr am Herzen. Nur den Wertebeitrag, den wir hier schaffen wollen, ist, dass die Weinwelt ein richtig geniales Toolset in die Hand bekommt, womit sie ihr tägliches Leben mal ein bisschen besser managen können. Ne? Also in puncto ihrem Weinbusiness. Und das ist mir ein großes Anliegen. Genau. Und weil es sowas nicht so in der Gänze gibt, was wir hier tun und machen, haben wir damit einfach gestartet.
Jetzt sind wir viel auf quasi eure Firma, euer Produkt eingegangen. Jetzt würde ich ganz gerne noch ein bisschen auf dich eingehen. Das ist ja nicht was jetzt jeder macht, eine Firma zu gründen. Und wenn ich es richtig sehe, ist es quasi auch so das erste Mal, dass du eine Firma gründest. Es ist jetzt nicht so, dass du seit 40 Jahren regelmäßig neue Firmen aufbaust. Obwohl du auch quasi aus dieser Produktecke kommst, wo es, glaube ich, viele Leute gibt, die da irgendwie Bock drauf haben, irgendwas aufzubauen. So, wie kam das? Also wann war dieser Moment? War das ich stelle es mir jetzt ganz klischeemäßig vor, dass ihr da sitzt und Wein trinkt und dann die eine Flasche und dann die zweite Flasche und dann ist so, ja, lass ein Software-Startup für Wein bauen. Kann man sich das so vorstellen oder war das anders?
Ja, nicht so wirklich. Also genau, also ja, also meine Ausbildung ist ja so zu diesem Thema. Ich habe ja in der TU Braunschweig und in Berkeley in Kalifornien Software Engineering und Computer Science studiert und ich hatte immer so großes Interesse so im Bereich Internet und Technologien. Und du hast jetzt schon selbst gesagt, so ja, ich habe Erfahrung so im Bereich Technologieberatung, Produktmanagement, war dann auch danach im Produktmanagement bei unterschiedlichen Corporate Startups tätig. Aber entlang dieser Zeit habe ich vor 13 Jahren, ja, wo ich dann auch von Kalifornien dann zurückkam, nach München gezogen bin, war ich dann in einem Restaurant mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, ja, waren wir im Restaurant und da haben wir meine heutigen Schwiegereltern, waren wir auf einer Wine and Dine Veranstaltung unterwegs. Und da war ein gut Knipser, ja, die waren dort und da wurde die Kollektion vorgestellt. Da habe ich reingekocht und ich so, verflucht, was ist das denn? Ja. Ich habe ja davor auch nie Alkohol getrunken, ne? 0,0, also es war nicht mein Ding, war gar nicht mein Ding.
Das macht die Geschichte ja Cocktails, noch mal deutlich interessanter.
Also Cocktails war gar nicht mein Ding.
Du hast dein Leben lang keinen Alkohol getrunken und dann war Wein das Erste, was du so in deinem Leben getrunken hast.
Genau. Und das hat mir so die Türen geöffnet. Also auch Augenöffnergetränke, nenne ich das immer. Weil es ist so facettenreich, so vielschichtig, so intelligent, so stimulierend. Ja? Es ist intellektuell das ganze Thema. Es ist so schlau und Genialität in einem Getränk, was alles zusammenkommt mit Ideologie und so weiter. Also, ne? Also das ist Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und da, aber so hat das angefangen. Das war so der Tipping Point bei mir, wo das dann bei mir dann was ausgelöst hat, wo ich dachte, okay, so da habe ich mich verloren zu diesem Thema. Und dann habe ich dann irgendwie angefangen, erstmal als Weinhunter nebenher so ein bisschen zu arbeiten. Mhm. Ich habe dann da halt mit gewissen Händlern zusammengearbeitet, habe dann für die Weine besorgt. Auch aus Asien, kein Problem, mache ich. Es hat mir aber Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht, womit ich groß Geld verdient habe.
Also war mehr so nebenher, also so quasi
alles nebenher.
Hobby. Aber das ist ja schon krass. Also darf ich fragen, auch wenn es vielleicht persönlich ist, warum du davor keinen Alkohol getrunken hast?
Mir hat es nie getaugt. Ich bin müde geworden durch diese ganzen Zuckercocktails. Das war, also weiß ich, ein Wodka ist vielleicht cool und in Ordnung, aber es holt mich nicht ab.
Okay.
Das lebt mich nur, das Zeug. Ja, das ist so, da gehe ich humpelnd hinterher. Das ist aber nichts, was ich toll finde, wo ich dann am nächsten Tag am Morgen aufstehe und denke so, wow, was habe ich gestern Tolles getrunken? Nein. Da habe ich einen Hänger. Das brauche ich nicht.
Ja, aber von Rotwein kriegst du ja wohl auch einen Kater. Also.
Ja, aber das ist ja deutlich, da ist ja eine Geschichte dahinter. Ja? Das animiert ja ganz anders. Ne? Du riechst Sachen, wo du denkst, so, ey, was ist denn hier los? Ne? Ich rieche auf einmal Sauerkirschen, ich rieche auf einmal gesatteltes altes Leder, ich rieche so leichte gewisse Stallnoten. Wie funktioniert das? Wie geht das? Und dann, bohre ich da ja auch nach. So. Also wie entsteht das? Also ist es nur jetzt die lange Flaschenreife oder ist das der Ausbau? Ist das die Naturweinart? Ist das die Spontanvergärung und so weiter? Und dann gehst du noch auf Techniken rein, auf die Prozesse rein. Wie wird der Wein gemacht? Keller und was ist die Weinbergsarbeit und so weiter und so fort. Also das ist, das holt mich ab. Das holt mich ab. Das ist brutal. Ja? Und das ist etwas, was ich super spannend finde und was mich bis heute nicht loslässt. Und da gibt es auch nicht ein Rezept.
Also du hattest auch Bock auf quasi die Geschichte hinter dem Getränk. Also so, da gibt es ja auch,
total.
Ich würde sagen, so hier in Berlin gibt es ein paar Bars, wo wirklich war das 20 Minuten, bis du dein Getränk bekommst. Da wird dann so ein Cocktail gezaubert, der dann am Ende irgendwie 18,50 Euro kostet. So, und ich weiß halt, also ich kann das inzwischen, aber es hat bei mir echt lange gedauert, dass ich dafür eine Wertschätzung irgendwie entwickelt habe, weil erstmal am Anfang war es für mich einfach nur ein sehr teurer, sehr fancy Cocktail und bei Wein eigentlich genau dasselbe, dass ich inzwischen mich dem so ein bisschen genähert habe, aber ich fand auch immer, es gab so eine Qualität darin, einfach ganz basic, einfach nur eine Flasche Bier zu trinken.
So, was ja auch cool ist. Ja. Was auch cool ist. Also das ist völlig in Ordnung. Nur ich meine, ich bin im Norden groß geworden, ne? Braunschweiger Bub. Und was trinken dort die Leute? Ein Pilz. Hey, come on. Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Helles.
Okay, okay, ja gut. Also ich habe jetzt nie Bier in Braunschweig getrunken, aber also ich mag Bier, aber ich mag da, glaube ich, auch so ein bisschen diese Einfachheit dran, so dieses Leute, die dann 14 Minuten brauchen, um sich ein Getränk zu bestellen und oder Leute, die sagen, ey, mach's mir noch eins.
Und ja, finde ich aber auch lässig. Ist auch cool, ist auch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ja, ja. Also ich trinke ja auch gerne hier und da ein Helles oder ein Pfiff, wie wir das hier in München, in Bayern nennen. Alles gut, sowas trinke ich sehr gerne. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, so, ich kaufe mir jetzt ein Sixpack. Ja, vielleicht aber auch das, ja, mit den entsprechenden Kollegen, Freunden zum Fußball spielen oder zum Fußball gucken, nicht spielen, sondern gucken. Bin ich auch für zu haben.
Aber okay, du hattest auf jeden Fall Bock auf die Geschichte und quasi Wein hat ja auch irgendwie historisch irgendwie einen Stellenwert. Also jetzt auch, ich meine, klar, Bier irgendwie auch, aber jetzt Wein liegt ja noch viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende weiter zurück. Das ist ja schon irgendwie faszinierend. Kennst du diesen Trend mit, wie oft denkst du an das Römische Reich?
Nicht wirklich, ne?
Wie oft denkst du an das Römische Reich?
Fast gar nicht.
Okay. Ja, hatte ich gerade drüber nachgedacht, weil quasi geht gerade bei TikTok und Instagram und so, ist eigentlich schon fast schon wieder vorbei, ging viral, dass das Freundinnen ihren Freund gefragt haben mit Römisches Reich. Ist ja eigentlich, also schon in der Zeit war Wein irgendwie ganz fest etabliert und schon damals gab es irgendwie Traditionen, die bis heute eigentlich so weiterhin existieren. Also ist das ein Part davon, der dich fasziniert?
Es wäre, glaube ich, überspitzt zu sagen, also nee, nicht wirklich, aber es gab halt einen Moment, wo mich das Thema voll abgeholt hat und überzeugt hat und seitdem stehe ich dahinter und konsumiere das auch in Unmengen, lebe es, ich kaufe es, ich sammle es, ja. Also das ist so etwas, aber klar, die Geschichte, das ist weitreichend bis hin, es hat ja irgendwo, was heißt irgendwo, also man guckt ja nach Georgien, wie das damals über den Amphoren ausgebaut wurde, es waren ja alles maischevergorene Weißweine, ne, also trübe Weißweine, da wurden Weißweine gemacht wie Rotweine, also Schalen wurden angequetscht, Mazeration, und da hat man Schale und Rebsaft in einem gelassen und dadurch sind dann die Schalenextraktion, sind sie dann in die Flüssigkeit übergegangen, also in den Rebsaft. Genau, und so hat man dann auch die alkoholische Fermentierung dann laufen lassen. Ja, und da sind dann halt so maischevergorene Weißweine entstanden, mit viel Grippe, mit viel Textur. Die in der Antike, die Römer, das war ja deren Grundgetränk. Ne? Grundsätzlich das Thema Wein, dass ich da nochmal den Kreis schließe, weil ich ja damit irgendwie dann in Berührung kam, dann im Restaurant, das hat mich voll abgeholt, dann hier Weinhunting betrieben habe, Verhändler. Genau, dann habe ich dann angefangen, selber viel Wein zu kaufen und zu sammeln. Ja. Und dann dachte ich mir so, hey, ich habe jetzt hier schon jetzt diverse Positionen an Wein. Irgendwie dieses ganze Excel-Ding, das geht gar nicht für mich. Ich brauche eine coole Solution. Und habe dann was gegoogelt, habe nichts gefunden. Ja. Gab's nichts. Und dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Und mit anderen so Leuten so gesprochen, ich so, hey, was nutzt denn ihr? Erin, gibt's nichts. Und dann dachte ich mir, okay, so kann es ja auch nicht weitergehen, weil es kann nicht sein, dass du für alles eine Lösung hast. Du hast 100.000 CRM-Lösungen, 100.000 ERP-Lösungen, aber keine einzige gescheite Lösung, so ein bisschen Wine-Management zu betreiben. Ja, und so bin ich dann damals zu meinem Kollegen Tommy gegangen, ja, der so das ganze Thema heute so verantwortet in Richtung Customer Experience und User Experience. Genau, und dann haben wir angefangen, Research zu betreiben, über Rapid Prototyping, weil da ist ja der Expert. Und dann haben wir das so peu à peu dann nach und nach dann auch aufgezogen. Genau, und dann so über mein Netzwerk, ne, das dann die Leute herangetragen.
Kannst du Rapid Prototyping kurz erklären?
Also wir haben papierbasierend ich sag mal Sketches entwickelt, Designs entwickelt, jetzt noch nicht so final ausgereift, aber es war schon so ein bisschen abstrakt alles dargestellt, wo wir sowas wie so eine Roadmap hatten. Ne? Und wenn du dann hier klickst, ne? Oder wenn du auf die, oder wenn du dich anmeldest, dann siehst du diese Information, klickst auf den Button, dann kommst du dann in den Bereich rein. Das haben wir erstmal so paper-based gemacht und dann auch natürlich dann basierend eines Click-Dummies. Ne? Und dann sind wir dann so an unsere Zielkunden herangetreten und haben dann nachgefragt. Hey, so. Du meldest dich an, was würdest du erwarten? Okay, so und so, ja, und dann siehst du halt diese und jene Informationen, dann siehst du ein Dashboard, was mache ich dann, wenn ich dann mehrere Locations habe? Dann brauchen wir eine Multi-Location-Funktion. Ne? Inspiration dann wieder wie Netflix, ne? Family-Account. Ne? Also immer auch so mit dem Mindset, ne? Also wie machen das heute, wie macht das ein Netflix, wie war das damals mit iTunes, wie war das damals mit, oder wie ist das heute mit Spotify? Und so nach dem Muster, also das komplett auch immer neu gedacht. Gepaart immer mit einer Naivität, ne? aber so sind wir da herangetreten.
Und darf ich da noch zu fragen, warum seid ihr den Schritt über Papier gegangen? Weil, also ich, wenn ich Prototyping mache, ist es immer direkt alles in Figma. Also Click-Dummy in Figma, gib ihm. Und dann drücke ich das Leuten in die Hand und die sagen dann, ist kaputt, geht nicht. Und dann weiß ich, okay, sie checken nicht, wo sie hinklicken müssen.
Das war der zweite Step.
Warum im ersten Schritt Papier?
Weil ich wollte, beziehungsweise Tommy und ich wollten halt zu dem Zeitpunkt relativ flott wissen, ist das etwas, wo es einen Pain gibt. Bevor wir viel Zeit jetzt an einem digitalen Tool noch verschwenden, wo wir da noch alles noch schön und dann noch designen müssen, wie wir uns das vorstellen. Weil das Thema bei uns beiden ist, wir verlieren uns immer schnell dann an den Details. Ganz schnell. Ja. Oh nee, da passt das Icon nicht, da passt dies nicht. Und deswegen waren wir erstmal relativ schnell so auf abstrakter Ebene, so à la Balsamic-Sketch, waren wir so unterwegs, dass wir gesagt haben, okay, was brauchen wir, was braucht diese Solution, was soll sie können, was ist der Mehrwert, was sehe ich wo. Und das müssen wir erstmal relativ flott auf Papier erstmal selber von uns runterkriegen, auch dann selber verstehen, okay, was brauchen wir hier noch? Also in welche Richtung bewegt sich das jetzt hier? Ne? Und da war für uns auch relativ schnell klar, okay, es wird sowas wie eine Wein-ERP-Lösung. Ich habe so ein Auswertungssystem irgendwo. Banal platt gesagt. Und okay, dann geht das in diese Richtung. Okay, dann brauche ich noch irgendwie Reports. Ja, sowas irgendwie Intelligence, Insights-mäßiges. Und mit solchen Themen haben wir immer auf Papier erstmal gespielt. Keine Zeit verloren, wir konnten damit sehr, sehr schnell reagieren, konnten dann auch ganz schnell dann Sachen durchstreichen, das haben wir auch gemacht. Das war nie in Stein gemeißelt. Und davon hatten wir immer 10 Vordrucke und sind dann da halt zu den unterschiedlichsten Kollegen dann da auch hingegangen. Genau, haben dann so gesammelt, konsolidiert dann nochmal. Und dann, als wir einen gewissen Stand hatten, wo wir wussten, okay, so hey, das passt jetzt so Bottomline, 80%, das mappen wir jetzt erstmal jetzt digital rüber. Und das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir es dann nochmal dann vorgestellt. Wurden die aber umgebockt, weil die dann das Resultat gesehen haben, wie das dann auf einmal designed ausschaut. Klar musste man dann auch so an gewissen Sachen dann wieder zurückrudern, wie, ja, wir wollten dann halt die Weingutslogos dann haben und so weiter und so fort. Und dann hast du bildrechtliche Themen. Dann wollten wir aber auch nicht, dass dann die Leute irgendwelche komischen Fotos schießen von den Flaschen und so. Ja, da war uns der Designaspekt deutlich wichtiger. Und dann haben wir auch wiederum gemerkt, Bilder interessieren uns gar nicht so wirklich, weil am Ende ist es ja doch, was habe ich an Bestand? Was dreht sich da? Also es war immer so, was geht zur Hölle bei mir rein und was geht bei mir zur Hölle raus? Und das war dann so die Quintessenz in Bottomline in einem Satz. So, und alles drumherum kannst du dann nice entwickeln. Und kannst du bereichern. und die coolen Touchpoints bauen. Und das ist so ein, aber das ist der Kern. So, das ist mein Bestand, das sehe ich immer jederzeit ein. Das ist jetzt meine wahre Einsatzquote, das haben wir jetzt auch vor kurzem entwickelt. Ja. Also das sind so halt gewisse Themen, die wir auch heute in Abstimmung mit unseren Kunden, die kommen dann mit Feedback, sei es über, ja, ich bin noch so ein bisschen Supportzentrale über WhatsApp, da kriege ich eine Sprachnachricht rein. Hey Aaron, im Weinanlegedialog oder im Weinanlagedialog wäre es super cool, wenn da noch irgendwie Regal noch drin steht. Das würde mir noch den Prozess vereinfachen. Okay, alles klar, nehme ich mal intern mit, spreche ab, zack, zwei Wochen später war es dann auf der Prod deployed. So, also, und das ist auch eine andere Art von Arbeit, ein anderes Feeling für unsere User, Nutzer, Schrägstrich Kunden, wie sie auf einmal gewisse Themen auf die Spur bekommen, weil das kann sie ja so gar nicht. Mhm. Und das bringen wir jetzt so gerade so mit rein, dieses, ich will es nicht immer so Startup-Mindset sagen, ja, aber so dieses sehr nah mit dem Kunden entwickeln. Mhm. Ne, und so einen Plattformansatz zu schaffen.
Oh, klar, wir entwickeln das auch so wichtig. So viele Firmen entwickeln einfach komplett am Kunden vorbei. So, also einfach mal ein User-Interview zu machen, sich jemanden zu greifen, der das Ding auch wirklich benutzt, sich anzugucken, was hat er gerade für Probleme, Support-Tickets wirklich ernst zu nehmen und nicht einfach nur zu schreiben, ja, gibt's nicht, sondern ja, gibt's nicht, aber können wir kurz 15 Minuten quatschen, warum du das jetzt sinnvoll gefunden hättest, und dann findet man vielleicht raus, ah, okay, das könnte eigentlich für andere auch relevant sein. Also das sind ja die besten Kunden, die man haben kann, Leute, die sich melden und sagen, ich nutze das so gerne, dass ich Feedback gebe, wie es noch besser werden kann.
Nur ein Beispiel zu nennen, was wir vor kurzem hatten. Wir hatten auf der Prod wieder was deployed gehabt, ein Performance-Thema haben wir reingespielt, dass das da auf der Datenbankseite da was beschleunigt. Gleichzeitig hatten wir damit aber, wir haben auch eine Funktionalität, die schimpft sich Historic Data. Mhm. Ja, also das, was dort transaktional bewegt wird, wird auch festgehalten über historische Daten. Mhm. Das heißt, dann siehst du auch bei uns, der Luis hat den Wein vom Weingut Keller von der Fels von 7 Flaschen auf 6 Flaschen runter reduziert. Das siehst du dann. Dann siehst du auch die Uhrzeit. Okay, das hat der Luis gemacht so. Da hatten wir aber einen Bug. Du hast das dann nicht mehr gesehen. Es wurde nicht mehr getrackt. Und das wurde uns Allerheiligen gemeldet. Es war Feiertag in München, also in Bayern. Es war Feiertag und es war abends, 17 Uhr. Da kriege ich eine E-Mail rein, hey, Aaron, ist da was krumm oder schief? Irgendwas geht da nicht. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen. Ich sehe das Tatsache. Anderthalb Stunden später haben wir das Thema gefixt. Hatten Simon ist ja so eigentlich so unser Technikchef, ja. Der hier Pooling nach außen hin komplett vertretet in puncto Entwicklung mit seiner Mannschaft, also sprich mit dem Jones und dem Will, die das da zusammen da alles gemeinsam entwickeln, die als Quartett. Und ist dann ist auf dem Fahrrad gestiegen, ist dann nach Hause gefahren, hat das Thema gefixt und wir haben es dann wieder auf die Prod deployed. So. Also wo hast du das? Und alleine solche Themen, und dann erreichen mich dann E-Mails dann hinterher dann wieder dann von den Kunden. Das ist mehr wert als Geld oder alles andere. Das ist einfach diese Zufriedenheit. Wenn du diese Zufriedenheit zu spüren bekommst, das tut einfach nur gut. Gleichzeitig aber auch, was ich auch eingangs meinte mit dass unsere Kunden, dass wir ja mit denen gemeinsam ja an dem Produkt entwickeln, dass wir ja denen ja ganz genau zuhören, hey, so das wäre noch wichtig für uns, weil dann bin ich auch wirklich weg von Taschenrechner, Papier und Stift bezüglich Wareneinsatzquote. Ja? Also in wie viel prozentualen Anteil spielt der Rohertrag in meinen Nettogewinn ein, in meinen Gesamtnettogewinn, so. Alles klar, haben wir aufgenommen. So, und dann haben wir das intern besprochen, User Story geschrieben. Ne? Wir arbeiten agil, genau, und wurde dann ein Sprint eingesteuert, wurde entwickelt, getestet, zack, und war es dann live. So, und daraufhin, klar, haben wir auch noch diverse andere Themen dann entwickelt, die wir noch machen mussten. Gehen Release Notes raus und das feiern die Leute. Mhm. Hey, cool, das habt ihr jetzt ja entwickelt und so, und das hatten wir ja gemeinsam besprochen und in einem Google Meet Call. Das ist ein ganz anderes Feeling für die.
Auf welchem Weg schickt ihr Release Notes raus? Das ist auch E-Mail. Was ist, wo ich gerade dran bin. Okay, ganz klassisch.
Ganz easy E-Mail. Da nutzen wir keine großen Tools, auch keine großen Bilder. Noch nicht. Eigentlich möchte ich das auch, dass man das auch bildlich sieht. Gerne dann auch später über ein Tool, dass man dann auch irgendwie, oder generell auch wäre es cool, wenn wir dann auch in unserer Solution dann da auch die Release Notes, also wenn man sich anmeldet, dass man dann dort die Release Notes dann sieht, dass sie aufpoppen, dass dann auch geführt wird, was ist neu.
Also oh, so wie ich man das heute oft nervig finde, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde das sau anstrengend, wenn ich manchmal in Software bin. Ich will einfach nur schnell was erledigen und dann ist so, hey, wir haben neue Features. Und dann kannst du es noch nicht mal skippen und dann wirst du da so gezwungen, diese ganzen X'e zu finden und drauf zu klicken.
Ja. Aber diese Möglichkeit würde ich bieten wollen, weil so dieses Zwangskanalisieren, du musst da jetzt durch, um Gottes Willen. Also das solltest du schon irgendwie verneinen können, das ganze Thema. Aber irgendwie, ja, dass wir das da so, aber es hat jetzt kein, ist jetzt kein Top-Prio-Thema, aber grundsätzlich, hey, die sollen ja wissen, es passiert was, ne? Und nicht, dass man da nichts mitbekommt oder dass sie nicht gehört werden. Und das ist mir am wichtigsten eigentlich, dass unsere Kunden, die Nutzer, die wir auf unserer Plattform haben, dass sie gehört werden, dass ihre Themen auf unserer Agenda stehen und dass wir hier mit denen gemeinsam das Produkt, sprich die Plattform, gemeinsam entwickeln.
Wie monetarisiert ihr?
Aktuell ist es so, also, ne, also wir sind ein B2B Subscription Model, ja, also was wir hier anbieten bei Pooling, sprich wir nehmen eine monatliche Fee für die Nutzung unserer Software. Genau. Und
ich habe es mir fast schon gedacht, dass ihr so abrechnet. Was ich spannend fände oder frage, warum macht ihr das nicht? Warum, wenn du jetzt sagst, ihr habt die ganzen Weingüter angebunden, warum schaut ihr nicht, dass man direkt über eure Plattform den Wein bestellen kann und dass man direkt quasi ans Weingut die Bestellung schickt und den Zwischenhändler ausschaltet? Weil dadurch hätte das Weingut einen Vorteil, weil es vermutlich bessere Preise aufrufen könnte. Wenn der Zwischenhändler irgendwie, wer auch immer das ist, ich kenn mich zu wenig in dem Umfeld aus, aber der Zwischenhändler, wenn der ausgeschaltet ist, ist natürlich auch für das Hotel dann günstiger. Und ihr könntet euch natürlich irgendwie eine kleine winzige Commission nehmen, aber wenn man sich überlegt, wie viel Wein dann da über die Plattform geht, würde sich ja das vermutlich auch sehr lohnen.
Also, das ist jetzt so ein bisschen das Thema, die Vision, also wir sagen ja selbst so, also connecting wine people in one at scale, also bedeutet heute, managen unsere Kunden mithilfe von Pooling ihre Weine, ja, also ihr Wine Stuff. Und in Zukunft können Sie zusätzlich mit Ihren Händlern oder mit den Weingütern über unsere Plattform kollaborieren, um Ihre Weine zu allokieren. So. Mhm. Das Thema ist, da ist jetzt ein Thema angesprochen, Wein ist People Business. Sei es ein Händler oder ein Weingut, gibt es Weingüter, die haben Händler aufgebaut. Da gibt es aber auch Händler, die Weingüter aufgebaut haben. Und die auch mit denen gemeinsam groß geworden sind. Unser Interesse ist es gar nicht, da irgendeinen Akteur in dieser Kette, in diesem Prozess irgendwie abzuschalten. Also das ist gar nicht unser, wir wollen da eher dieses Netzwerk schaffen, weil es ist, das Thema, es ist sehr kompliziert, weil du hast mit einem Händler, klar, der nimmt ja auch vieles von einem Weingut ab. Ja. Und das ist jetzt nicht einfach, wo wir jetzt sagen können, okay, so mit uns brauchst du den Händler nicht mehr. Ja, das wäre ja fatal. Also, weil gewisse Weine werden über einen Händler angeboten. Da kriegst du keine Direktallokation. Das ist
Es gibt ja bestimmt viele Weingüter, die sagen, hey, nee, machen wir nicht, haben wir keine Lust drauf. Ist ja auch völlig fein. Aber also man könnte ja quasi beides gleichzeitig haben. Also die Leute könnten ja weiterhin ganz normal ihren Wein bei ihrem Händler kaufen, könnten aber ja auch parallel die Möglichkeit haben, für bestimmte Weingüter einfach auf einen Button zu klicken und zu sagen, ich bestelle mir da mal 40 Flaschen von.
Wenn das möglich ist. Also es ist ja auch immer, jedes Weingut hat auch seine eigene Policy. Ja? Also es ist jetzt nicht so, also Beispiel Weingut Keller, ja? Schlösser und Dalzheim sitzen in Rheinhessen. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt zum Beispiel bei Pooling Kunde wärst und wir in Zukunft, ne? Also wer weiß, beispielsweise das Weingut andocken bei uns, dass du als Louis sagen kannst, okay, ich bestelle mir jetzt da 10 Weine. Also so einfach geht es ja dann auch nicht, weil der hat schon seine Stammkundschaft, die bedient er schon heute. Da sind Kunden, die kaufen schon seit 20 Jahren Wein. Und da kriegst du auch gewisse Allokationen dann auch zugesprochen. Da kannst du nicht sagen, ich will nur von denen 10. Dann ist das der Ansatz, den sie da fahren, Nose to Tail. Du kaufst von allen bitte und dann kriegst du die auch zugeteilt. Aber bitte erstmal hinten anstellen, weil da sind andere Leute, die kaufen jedes Jahr bei uns für Unmengen an Geld. Ja, und die schätzen unsere Weine und so weiter und so fort. Also das ist nicht so einfach, dass man jetzt dann sagen kann, okay, ich umgehe den Retail, also den Händler, ja, den Weinhandel und gehe dann über das Weingut, wenn es das Weingut dann aber auch zulässt, aber das ist dann auch wieder. Ne? Weingut, für Weingut, da ist, spielt jeder eine eigene, hat jeder seine eigene Politik. Ne? Da gibt es Weingüter, die sind, die haben ein anderes Renommee, ja, und die anderen haben da natürlich andere Mengen, ja, weil die halt, keine Ahnung, 120 Hektar haben. Und ein Klaus-Peter Keller, der hat 20, 25 Hektar. So. Und der muss gucken, wie er das da managt. Ne? Und das ist dann halt, also diese Abkürzung, die habe ich bis heute auch noch nicht gesehen. Was ich aber gesehen habe, ist, ich kaufe vom Weingut und ich kaufe von den Händler. Ja, also ich kaufe von zwei unterschiedlichen Kanälen, sodass ich auf meine Menge komme. Also das ist auch normal. Ne? Ich habe unterschiedliche Bezugsquellen. Das ist normal. Aber wir haben, um das nochmal kurz abzukürzen, wir haben gar kein Interesse daran, jetzt irgendeinen Akteur in dieser Kette abzulösen oder auszutauschen. Und wir sind dann das Amazon der Weine und wir machen Fulfillment und wir machen jetzt alles direct source, ne? Das machen wir. Nee, was wir aber machen, ist dann aber auch, wenn die an uns herantreten, an uns Pooling, weil das haben wir jetzt auch pilotiert, dass wir Weine für unsere Kunden besorgen. Das machen wir. Ja, wenn wir, also wenn uns dann gesagt wird, hey, ich brauche 10 Burgunderweine von Weingut Schieß mich tot, ja, also Weingut XY und dann davon, dann gucken wir, dass wir daraus einen Package schnüren, kriegt ein Angebot.
Ja, aber das ist doch genau das. Also nur, dass es halt jetzt quasi nicht der Button auf der Webseite ist, sondern ihr werdet halt angeschrieben. Aber ihr bekommt quasi eine Anfrage vom Kunden. Ihr kauft das für ihn ein und ihr nehmt vermutlich irgendwie eine kleine Kommission auf eurer Seite. Das ist ja eigentlich genau das, wo ich mir jetzt so dachte, oh, das ist doch vielleicht sogar langfristig attraktiver als quasi dieses klassische SaaS-Modell, Subscription-Modell.
Genau, da nutzen wir, also das Thema ist, so haben wir es auch geschafft, ich sag mal, binnen von 4 Monaten den ARR auf 40k anzukurbeln. Das war der Haupttrigger. Also inklusive den Events, die wir jetzt da machen, auch in Zukunft, sprich die Tasting-Events, weil da spielt auch nochmal gut Geld rein. Grundsätzlich ist es so, dass wir angefragt werden für rare Weine, nicht für konventionelle Weine, die man eh schon bekommen kann. Daher reden wir hier immer von Weinen, die es auch immer, ja, die auch immer, ja, im Markt sehr rar sind. Ne? Also die sind auch nicht mal leicht zu bekommen. So, und darf man jetzt aber auch nicht denken, okay, die 10 Weine, die du jetzt von uns bekommen hast, die kriegen jetzt auch noch die 3 weiteren Kunden auch nochmal 10-mal. Nein, das ist dann durch für das eine Jahr. Also da kriegt man dann auch eine Allokation zugesprochen, ja, und das wird dann auch alles gut festgehalten, an welches Restaurant geht das, weil die wollen das ja auch, ja, dass es dann an andere Restaurants geht. Die notieren sich auch Restaurantnamen, das ist dann auch bei denen registriert. Weil die haben weniger Interesse, dass dann die Weine dann bei Privatmännern landen, was dann schnell dann Spekulationsobjekte landen dann in irgendwelchen Auktionshäusern oder Auktionsplattformen und so weiter und so fort. Das wollen die gar nicht. Die wollen schon, dass ihre Weine in den Restaurants liegen für gutes Geld und gleichzeitig wollen sie auch von uns sehen, was wir von denen dann auch accounten, also an Rechnung stellen. Also ne, darf auch nicht so exorbitant an Arbitrage sein, was wir dann hier dann da reinfahren. Aber grundsätzlich tun wir das, ja, aber wir werden angefragt nach den feinen Stoff, sage ich mal. Okay. Und dann wird die Welt wieder sehr, sehr klein. Das heißt, es ist nicht so ausreizbar und so ausdehnbar und so skalierbar, das Ganze, wie jetzt, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, also 49 Flaschen vom Chianti, der 7,99 kostet, was ja cool sein kann. Mhm. Ja. Aber dafür brauchen sie dann uns nicht, das machen sie dann selber. Mhm. So. Außer es kommt irgendwann ein Kunde und sagt, hey, ihr habt die Ownership dafür, das übernimmt ihr jetzt für uns den Einkauf. Mhm. So einen Kunden hat man noch nicht, aber könnten wir uns auch vorstellen.
Spannend. Grundsätzlich, was sagst du, Vision, wo steht ihr in 10 Jahren?
Genau, also ich habe schon, daraufhin angedeutet. Also wo wollen wir stehen? Also ich sage es immer so ganz platt, wir wollen die Telekom-Standleitung werden für Weine. Also über uns sollen die Bits und Bytes laufen. Mhm. Also wenn es um Weindaten geht, dann geht das über uns. Ja? Und das made in Germany.
Also quasi so. Größte Datenbank für Weine weltweit und quasi in jedem Weingut angebunden, in jedem Hotel, in jedem Restaurant.
Genau, so das Gateway, das Gateway für Weine und wir sind undenkbar. Ja? So als technische Infrastruktur zu diesem Topic. Und alle anderen können darauf aufsetzen mit Apps und so weiter und so fort. Über Schnittstellen, über andere Kanäle, Rechnungen, Systeme andocken und so weiter und so fort. Also genau, also das wäre die Ambition, mit der wir hier so herangetreten sind. Ja, und in Sachen Daten, da machen wir schon gute Fortschritte, sage ich mal.
Spannend. Ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich hoffe, ihr postet dann fleißig irgendwie bei LinkedIn und Co., wie es da weitergeht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Für mich ist Wein so eine ganz neue, weit entfernte Welt zum Teil. Also ich trinke gern Wein, aber sonst habe ich mich auch nie weiter damit beschäftigt. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du heute mal ein bisschen erzählt hast, von was ihr da baut und die Welt dahinter einfach ein bisschen kennenzulernen.
Danke dir, Luis. Also hat mir ja super viel Spaß gemacht hier in dieser Runde mit dir. Nur mal kurz, weil du ja meintest, du trinkst ja auch gerne Wein. Und die hat bis dato noch gar nicht so richtig der deutsche Wein getaugt.
Oh, das habe ich im Vorgespräch gesagt. Jetzt sprichst du das hier einfach so aus. Es gibt bestimmt
aber
guten
deutschen Wein. Ich kaufe halt. Nee, es gibt sehr, sehr viele gute deutsche Weine. Sehr, sehr viele gute deutsche. Und da müssen wir uns nochmal treffen. Da bringe ich dir 3 Flaschen mit.
Okay.
10 Euro Einstiegspreis, die werde ich alle umdocken.
Okay, machen wir so. Perfekt. Finde ich sehr gut. Alles klar. Ich bin gespannt. Mach's gut.
Und nee, ist halt super.
Dir einen schönen Abend und wird super. Ich bin ja regelmäßiger in München, wo du auch sitzt. Mhm. Das heißt, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Cool. Sehr cool. Danke dir, Luis, für deine Zeit.
Schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart bei der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich freue mich schon sehr auf die Weinverkostung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne, gebt ihm eine gute Bewertung. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.